Ich meine, es gehört ganz schön viel Mut dazu, tatsächlich. Ich wollte meine Brille haben. Es gehört tatsächlich ganz viel Mut dazu, sich vorne hinzustellen und dann eine Andacht zu halten oder eine Einleitung zu machen, so wie Tanja, und dann mich auch in der Predigt zu begleiten. Und ich will viel Mut dazu, wünsche ich euch mal, das zu machen. Tatsächlich. Man ist so auch ein Erfahrungswert, wenn so ein, so das Wasser so schön den Nacken runterläuft und man endlich will, dass man endlich Feierabend hat und nach Hause möchte. Zu mir sagt ja mal jemand, wenn du das nicht mehr hast, Andreas, da stimmt was nicht. Wenn du nach vorne gehst und du merkst, dass alles locker ist, alles easy ist, dann stimmt da was nicht. Und bisher ist es aber mir so, dass ich immer noch schwitze und dass ich immer noch so schnell wie möglich hier runter will. Nein, Spaß beiseite jetzt. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung. Mein Glaubensvater sagte mal zu mir, das ist schon ein paar Jahre her, er ist nach Hause gegangen, der sagte mal zu mir, Andreas, ein Buch sollte man immer ganz lesen. Denn das Ende des Buches erklärt den Anfang. Ich möchte euch das nochmal zitieren. Ein Buch sollte man immer ganz lesen. Ganz lesen. Denn das Ende des Buches erklärt den Anfang. Und tatsächlich, es ist so. Wenn ich aus der Offenbarung Kapitel 22 nicht verstehe, das Ende nicht verstehe und ich nicht in mir aufnehmen kann, kann ich den ersten Mose nicht aufnehmen, die Schöpfung. Denn letztendlich endet alles wieder bei Gott. Okay. Es gibt einiges, was du als Christ nicht glauben solltest. Wir hatten zuerst einen 10-Punkte-Plan erstellt, doch ich gucke jetzt schon auf die Uhr, wir würden maßlos, würden wir daneben liegen. Also haben wir uns auf einen 5-Punkte-Plan festgelegt und ich glaube, damit kommen wir heute auch immer noch nicht hin. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann mal abbrechen. Aber es macht nichts. Vielleicht können wir das dann nächste Mal weiter intimisieren. Es gibt einiges, was du als Christ nicht glauben solltest. Als ich mich bekehrt hatte, kam ich in eine Gemeinde, die sehr traditionsbehaftet war. Man merkte, dass Tradition höher stand als biblische Lehre. Und so lebte ich viele Jahre die Tradition als tatsächlich den christlichen Glauben. Die Tradition war sehr stark geprägt in dem, du musst tun. Mach ihn dieses und mach jenes. Ich wurde christlich-religiös und mit meinem Tun und mit meinem Handeln versuchte ich Gott noch mehr zu erfahren oder noch mehr zu gefallen. Und das jagte mich mein Leben lang. Und ich hätte mich damit beinahe zerstört. Es gab eine Zeit, da war ich 4 Jahre nicht in dieser Gemeinde, 4 Jahre. Und wenn ein Bruder das nicht so richtig verstanden hätte, was es hieß, jemand nachzulaufen, wäre ich heute nicht mehr hier. Ich will gar nicht fragen, wer das war, ne? Was mich damals fast zerstört hätte, war ein Satz aus der Bibel. Der hieß, bist du in Christus, so bist du eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wer mich kennt von früher, weiß, dass ich jede Menge Zeug mitgebracht habe. Ich bin nicht in ein christliches Elternhaus hineingeboren worden. So wie unsere Rebecca oder wie einige andere von euch. Sondern ich bekam jede Menge Dreck mitgeschleppt. Und so kam ich in dieser Gemeinde. Und so hörte ich oft den Satz, das macht man nicht, das tut man nicht, lass das sein. Und ich dachte, denn du bist Christ. Denn ein Christ tut sowas nicht. Und mein Herz war voll von Jesus. Und ich dachte, irgendetwas stimmt bei dir nicht. Und das hat mich aufgefressen, denn ich konnte tun, was ich wollte. Ich strengte mich an, das alles sein zu lassen. Und ich merkte, es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Vor kurzem habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Schwester. Die Schwester schrieb mir, Andreas, ich gebe dir das nur kurz wieder. Schrieb mir, ich habe ein Problem, ich weiß jetzt, warum ich Gott nicht spüre. Und ich schrieb, warum? Und sie sagte zu mir, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist nicht. Ich schrieb ihr, Schwesterchen, weil ich habe die ja total lieb, ne? Ich sage, Schwesterchen, Frage, glaubst du an Jesus Christus? Ja, vom ganzen Herzen, ja, ich liebe ihn. Glaubst du, dass er Gottes Sohn ist? Ja, daran glaube ich. Glaubst du, dass er für deine Sünden gestorben ist? Ja, daran glaube ich. Glaubst du, dass er auferstanden ist? War kurz nach Ostern. Glaubst du, dass er auferstanden ist? Ja, daran glaube ich alles. Dann hast du den Heiligen Geist. Oft wird das alles festgemacht mit Gefühlserhebung, wenn man den Geist, man muss den Heiligen Geist spüren. Muss ich das wirklich? Oder ich muss dieses Wunder und dieses Wunder erlebt haben in meinem Glaubensleben, dann bin ich Christ. Ist das so? Ist nicht so. Denn jeder, der bekennt, dass Christus der Herr ist, ist wiedergeboren. Also, liebe Schwesterchen, mach dir keine Sorgen. Du bist wiedergeboren und das ist gut. Du hast den Heiligen Geist. Man kann den Heiligen Geist mehr Freiraum geben, dass er zur Entfaltung kommt. Ja, das stimmt. Aber das musst du selber erfahren und selber ausprobieren. Du bist eine Pubertät, das habt ihr schon mal gesagt, im christlichen Glauben. Muss viel Jesus Christus erfahren. Ja, als Christ kommt man auch in der Pubertät. Glaubt es oder glaubt es nicht. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das ist so. Ja, ist so. Können wir uns dann mal drüber unterhalten. Okay. Aus vielen Gesprächen mit gläubigen Menschen weiß ich, dass viele leiden an religiösen Hürden. Diesen Menschen wurde viel auferlegt. Ja, du musst dieses tun und du musst jenes tun. Diese Menschen, wenn ich mit diesen Menschen rede, merke ich, dass ihr Herz für Jesus schlägt, aber sie total irgendwo daneben liegen. Ich werde heute Morgen mit einigen Dingen aufräumen. Und vielleicht denkst du dir, das stimmt alles gar nicht, was er sagt. Ich bin gerne mit dir bereit, darüber zu reden. Auch theologisch. Das sind so, ich muss fragen, ich muss tun Dinge fragen. Oder wie kann ich fragen? Und die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, ist, was kann ich tun, damit mich Gott mehr liebt, als er mich jetzt schon liebt? Kann ich etwas tun, ihr Lieben? Kann ich etwas tun, dass Gott mich noch mehr liebt, als er mich jetzt schon liebt? Nein, kann man nicht. Geht nicht. Aber es gibt Menschen, die tatsächlich in diesem Glauben leben, dass sie Gott noch mehr dazu bewegen können, dass Gott sie noch mehr liebt. Und diese Menschen zerreißen sich förmlich. Und dann ist es nicht mehr ein Glaube an Jesus Christus, sondern Religiosität. Und die Religiosität treibt einen Menschen im Wahnsinn. So sehr Gott mich liebt, kann er mich nicht noch mehr lieben. Und Gott liebt mich schon bevor ich Christ wurde.
Dazu lese ich 1. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Gott liebt mich vorher schon. Gott hat seine ganze Liebe in seinen Sohn Jesus Christus hineingepackt und hat ihn auf diese Welt geschickt. Und ich kann nicht noch mehr tun, dass Gott mich noch mehr liebt, als er mich jetzt schon liebt. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Wenn du das versuchst, wirst du dich zerreißen und zerpflücken. Wenn du Gott gefallen möchtest, gib Gott eine Antwort. Indem du sagst, ich liebe dich. Und das, was du tust, tu es aus Liebe, aus Dankbarkeit zu ihm zurück. Aber nicht aus einem Mussgefühl, damit du ihn bewegen kannst, dich noch mehr zu lieben. Das klappt nicht. Daran scheiterst du komplett. Glaubst du, dass Jesus Christus dich über alles liebt, dass seine Liebe total in dir ausgegossen worden ist durch seinen Heiligen Geist? Glaubt ihr das? Dann bitte antwortet Gott wirklich aus Dankbarkeit und nicht aus einem Muss heraus her. Ich muss ihm jetzt dankbar sein, sondern Gott will Herzen haben aus Dankbarkeit und nicht aus einem Mussgefühl heraus. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr verbrennt euch richtig. Das möchte Gott überhaupt gar nicht. Die zweite Frage, die echt häufig gestellt worden ist, ist die Frage, es gibt eine bessere Gemeinde. Es gibt eine bessere Gemeinde. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es eine bessere Gemeinde gibt, als die du jetzt hast. Ich glaube nicht, dass du eine bessere Gemeinde hast, als die du jetzt hast, wo du zu Hause bist. Warum? Denn du, jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, jeder Einzelne hier, der an Jesus Christus glaubt, ist Kirche, ist Gemeinde. Du bist ein Teil deiner Gemeinde an deinem Ort. Du bist Kirche. Und warum bist du Kirche? Warum? Weil du an Jesus Christus glaubst. Du bist ein Teil seines Leibes an deiner Ortsgemeinde und ein Teil seiner Gemeinde weltweit an deiner Kirche.
Dazu lese ich 1. Korinther 12, den Vers 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt.
Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist deine Gemeinde bibeltreu? Ich rede hier nicht von traditionstreu oder von religiös treu. Wovon ich rede, ist deine Gemeinde, in der du lebst, bibeltreu? Das ist das einzige Kriterium, worauf du achten musst. Lebt sie, ist Jesus Christus der Mittelpunkt in dieser Gemeinde? Lebt sie nach biblischen Maßstäben? Das ist ganz wichtig. Das sind für mich so die einzigen Kriterien, die ich festlegen würde, für mich selber. Jede Gemeinde hat ihre Ecken und hat ihre Kanten, hat ihre Leichen im Keller. Bleibe deiner Gemeinde treu und diene deiner Gemeinde, diene ihr. Jede Gemeinde hat ihre Kultur. Sie ist geprägt von Menschen, ja, von jung und alt, geprägt von Ort und Zeit. Ich habe ja einen Lieblingsbäcker. Malzer, hier in Bergheim. Ich finde den Laden total klasse. Wisst ihr, da kriegt ihr fluffige Brötchen, da kriegt ihr Kaffee, lecker Kaffee, Frankfurt war schon frühstücken gewesen, da triffst du Geschwister, den Wagen klauen kannst und so viele andere Sachen. die Silchen, muss ich erzählen. Frank und ich waren frühstück, tut mir leid, muss ich aber ganz kurz abpacken. Ich wusste aber, das war total toll. Die haben wir gut genackt, das war gut, ne? Frank und ich haben uns zum Frühstück getroffen. Ich liebe diesen Bäcker einfach. Wir haben uns zum Frühstück getroffen und wir bestellten unsere Brötchen. Und Frank drehte sich weg und ging auf einmal zu so einer Dame links von uns und zog ihr den Wagen weg. Und stellt sich wieder hin. Ich sage, Frank, was machst du denn da? Ach du Kacke, denke ich mir. Und auf einmal kommt sie Silchen an. Ich habe meinen Wagen geklaut. So total erschrocken. Aber weil ich meine, man findet sie, man trifft sich dort bei Malzer tatsächlich. Und ich bin ja alter Bergheimer Jung. Ich bin so ein alter Bergheimer Jung. Und wenn ich bei Malzer sitze, mache ich nur so, hi, hi, hi. Und das ist schön. Aber es geht nicht darum, was beim Bäcker abläuft. Sondern seid ihr mal mit offenem Auge mal bei Rewe reingegangen? Was findet ihr da? Auch beim Bäcker. Mach das. Bitte? Ja, viel Auswahl, klar. Viel Auswahl, klar.
Die Geschichte von Bergheim.
Leute, da ist ein Rewe, erste Mal, ey, supi, macht sich Gedanken um die Leute, die da wohnen, die in Bergheim wohnen. Und mein Vater war auf dem Pütt, mein Opa war auf dem Pütt, da waren alles Pütrologen gewesen. Waren alles Bergmänner. Und ich komme da rein und ich sehe die alte Ritterstraße, wo ich aufgewachsen bin. Ich sehe die alte Trompeter, das alte Haus, wo deine Eltern noch drin gewohnt. Ich sehe da alles und denke mir, hier fühle ich mich wohl. Hier schmeckt mir mein Brötchen. Das hätte noch so kacke schmecken können, aber es hätte mir geschmeckt. Und der Kaffee auch. Wäre noch so plörre gewesen, hätte mir geschmeckt. Versteht ihr, was ich damit meine? Gemeinde muss in den Ort verankert sein. Wenn du weggehst aus deiner Gemeinde, wenn du geprägt bist mit deiner Kultur, wenn du dich entziehst deiner Gemeinde, nimmst du ein Stück Kultur deiner Gemeinde heraus und Integrität und Identifikation. Was für ein schweres Wort. Es gibt keine bessere Gemeinde als die Gemeinde, an der du zu Hause bist. Und ich wünsche mir für die Krefeld, ihr geht mir zu Krupp rüber, zu Kruppsche rüber. Mach da Bilder hin von Krupp. Ich glaube, ihr spricht viele Menschen an. Das ist dein Zuhause. Das sind die Menschen hier zu Hause. Und das haben die Rewe-Leute erfahren. Ich finde Rewe klasse. Ich finde, ist zwar teuer, ist teuer. Macht nichts, aber Aldi hat den nicht verstanden, mich abzuholen. Ist zwar billiger, aber ich bin da mehr zu Hause, wo ich mich heimisch fühle. Schaffen wir Leuten doch eine Heimat. Jesus sagte mal, ihr seid schuld, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen, weil ihr Hürden auflegt, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist meine Interpretation, aber so ungefähr hat er es gesagt. Wir legen Lasten auf Menschen auf. Religiöse Lasten auf Menschen auf, die Menschen behindern, zum Glauben zu kommen. Das ist nicht so. Das soll so nicht sein. Die Türe muss weit offen sein für Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen. Die Menschen müssen zu Hause sein, hier in dieser Gemeinde, auch wenn sie noch nicht zu dieser Gemeinde gehören. Rewe, ich weiß, dass ich Rewe finanziere. Weil ich bin aber gerne da. Es gibt keine bessere Gemeinde als die Gemeinde, wo du bist. Gott hat dir eine Gabe gegeben, womit du deiner Gemeinde dienen kannst. Gott hat nur Kinder und keine Rentner. Es gibt keine bessere Gemeinde. Ich garantiere dir, egal wo du hingehst, da ist vielleicht bessere Musik. Da ist vielleicht bessere Musik, als es hier ist. Aber ich garantiere dir, irgendeine andere Ecke ist da, die dir genauso missfallen wird, wo du sagst, ach, da war aber früher zu Hause besser. Und das fehlt dir. Das fehlt dir. Wenn du geh mal auf Diaspora, hau mal ab und guck dir mal andere Gemeinden an, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass du froh bist, wieder zu Hause zu sein. Das ist so. Ich habe mit vielen gesprochen, die weg waren aus dieser Gemeinde, die wiedergekommen sind und gesagt haben, das ist doch hier schöner. Das ist deine Heimat. Es gibt keine bessere Gemeinde als deine Gemeinde. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Allein schon, weil du ja aus der Bibel vorgelesen hast, was eine Gemeinde ausmacht. Alle sind ein Leib. Oft begegne ich Menschen, die an Jesus gescheitert sind. Kann man an Jesus scheitern? Ich glaube nicht. Man scheitert an das, was dir vermittelt worden ist. Und du ein komplett falsches Bild von Jesus hattest. Den Menschen wurde erzählt, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du ein einfaches Leben. Lacht nicht. Das wird in vielen Großkirchen gepredigt. Es wird Reichtum gepredigt, es wird Gesundheit gepredigt und viele andere Dinge gepredigt. Und wenn du das nicht erreicht hast, wenn du krank wirst und wenn du kein Geld und keine Gesundheit hast, hast du was falsch gemacht im Glauben. Das sind besonders Großkirchen, die wir auch in unserem Umfeld haben, wo viel auf Gefühle rumgedrückt werden. Und wenn du das Gefühl nicht hast, dass Christus in dir ist, bist du nicht gläubig. Und so viele andere Dinge.
Verse 34 und 35. Hört her, rief Jesus seinen Jüngern und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz aus sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich und Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen.
In Matthäus wird es noch deutlicher, wo Jesus sagt in Matthäus 5, um meines Namens willen werdet ihr viel erleiden müssen. Um meines Namens willen viel erleiden müssen. Leute, wenn wir die Bibel aufmachen, deswegen sage ich, lese die Bibel von A bis Z. Wenn wir feststellen, dass alle Knechte Christi, die Gott gefolgt sind, in der Nachfolge sind, kein leichtes Leben hatte. Bitte, Jesus verspricht dir kein Reichtum. Jesus verspricht dir keine Glückseligkeit hier auf Erden. Gerade im Gegenteil. Aber was Jesus dir verspricht, ist das, dass er mit dir 365 Tage im Jahr durch diese Scheiße hindurchgeht, in der du steckst. Das verspricht er dir. Und nichts anderes. Und er verspricht dir, dass du ankommst. Und warum kommst du an? Weil du nicht alleine kämpfst, sondern weil du deine Gemeinde hast. Es gibt kein Einzelkämpfertum im christlichen Glauben. Den gibt es nicht. Wer immer das erzählt, ist eine Irrlehre. Schmeiß dein Internet weg. Was da rumfliegt, ist sowieso alles nur Müll. Das hat immer ganz Platz so. Was da gelehrt worden ist, manchmal ein Trick am Rad. Da wird gelehrt, du brauchst keine Gemeinde. Da frage ich mich doch tatsächlich, war Jesus alleine unterwegs in der Welt? Wenn wir uns die Gemeinschaft entziehen, entziehen wir nochmal, ich muss nochmal zurück auf Punkt 3, entziehen wir der Gemeinde den Segen, den du Gott der Gemeinde versprochen hast. Ist euch das bewusst? Das ist so wichtig. Und uns hat es ja gezeigt, gerade in unserer als Gemeinde in letzter Zeit, die Trauer und das Leid, wo wir durchgegangen sind. Wenn die Gemeinde nicht gewesen wäre, dann hätten wir dieses Leid nur kaum ertragen können. Und so tragen wir es gut. Wir sind nicht glücklich, was passiert ist in keiner Weise, aber wir wissen, dass alles zum Guten wird und zum Guten gekommen ist. Ob es nun für die Mama ist, ob es für Andrea ist oder für den Arthur. Wo war ich denn gewesen? Ja, ganz ehrlich, Jesus verspricht dir kein Himmel auf Erden, sondern gerade du bewegst dich in der Nachfolge. Und gerade das ist eine Herausforderung für dich, auch Dinge mal entgegenzunehmen, die nicht besonders sind. Auch meine Schwester erzählte mir, Mist, ich habe es erlebt, dass ich auf der Arbeit gedacht habe, dass ich Christ bin. Die Leute, die mich vorher mochten, mochten mich jetzt nicht mehr. Ja, willkommen in meiner Welt und willkommen in der Welt von vielen Christen auch. Es ist so, wer Jesus Christus bekennt vor der Welt, der hat tatsächlich mit Nebenwirkungen, die nicht gut sind, zu leben. Du kannst über Gott reden, so viel wie du willst. Rede über Gott, rede über Buddha, rede über diesen ganzen anderen religiösen Kram, rede über die Esoterik, rede über Kirche, aber rede mal über Jesus. Da müssen wir merken, wo die Geister sich scheiden. An Jesus Christus, der Herr, ist Eckstein. Und an dem werden sich viele, viele stoßen. Das andere ist, mir ist gesagt worden, Andreas, ehrlich, du als Pastor, als Ältester, als Evangelist, immer, du hast doch überhaupt keine Probleme, oder? Tatsächlich. Älteste und Pastoren haben keine Probleme. Das sind Superchristen, steht da. Ist mir gesagt worden. Ihr seid doch Superchristen. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Wenn ich das zusammenziehen würde, habe ich eigentlich mehr Schwierigkeiten in meinem christlichen Glauben, das alles unter die Füße zu kriegen, als ich tatsächlich nur auf Brüllen laufe. Sondern ich bin wirklich am Kämpfen oben. Ich bin am Kämpfen. Auch in meinem christlichen Glauben bin ich am Kämpfen. Wie ich auch schon gesagt, ich weiß, dass Jesus bei mir ist und dass ich das schaffe. Ich als Ältester oder als Pastor oder als Evangelist, ich bin kein Superchrist. Ich bin ein Mensch, der begnadet ist. Und ich glaube, das könnte jeder andere Älteste, der hier sitzt, genauso sagen. Oder? Silke? Ja. Also bitte, älteste Pastoren sind keine Superchristen. Oder andere, bist du ein Superchrist? Im Himmel, ja. Genau, im Himmel. Schön, aber tatsächlich. Liebe Leute, auch wir als Gemeindeleitung oder als Pastoren haben genauso viel Schwierigkeiten im Glauben, so wie jeder andere Mensch auch. Wir sind nicht besser und nicht höher. In keinster Weise. Um das nochmal einfach mal klarzustellen. Aber das sind Fragen, die auch viel gesagt worden sind und viel gefragt werden. Ich möchte so sein wie du, du hast ja keine großartigen Probleme im Glauben. Auweia.
Dazu lese ich Römer 7, Verse 15 bis 19. Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich etwas, was Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch.
Wer sagt das? Mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen, oder? Also Paulus war eigentlich der, in unseren Augen, der Superchrist. Ja? Denn wir sagen ja Paulus, Paulus, Paulus. Aber Paulus hatte genauso viele Schwierigkeiten gehabt wie jeder andere Mensch auch. Und bitte, und du auch. Und wir Pastoren oder Älteste, ist genau das Gleiche. Die letzte Frage, dann kommen wir zum Schluss, ist, kann ich etwas tun, damit Gott mich nicht mehr liebt? Kann ich etwas tun, damit Gott mich nicht mehr liebt? Ich habe erst gedacht, was für eine Frage. Aber wiederum sehe ich den Menschen, die mir die Frage stellen, gerade vor mir. Ein Mensch, der Angst hat, der in einer religiösen Gemeinschaft groß geworden ist, wo das vermittelt worden ist, dass ich Gottes Liebe verspielen kann. Johannes 3, Vers 16 gilt vom ersten bis zum letzten Tag meines Lebens. Gott liebt mich und lässt mich nicht los. Das andere, was oft vergessen wird, und das muss man ja auch sagen, ist, dass Gott heilig ist und dass Gott gerecht ist. Dass Gottes Liebe auch mein Ende haben wird. Denn danach das Gericht. Und ich glaube, dass es Gott unwahrscheinlich wehtut, heilig und gerecht zu handeln. Das ist einfach eine Interpretation meines Wissens aus, ja. Aber solange du lebst, glaub mir, solange du lebst und du in Christus bist und auch Menschen, die nicht in Christus sind, Gott liebt diese Menschen bis zum Schluss. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich kann es nicht sehen. Gottes Liebe ist ein Angebot an dich, heute Morgen Dinge wieder neu zu machen, wieder festzumachen. Egal, was du getan hast. Egal, was du getan hast. Es ist egal, wie religiös du bist und meinst. Es ist egal, wo du dich zurzeit befindest in deiner Seele. Egal. Gott liebt dich und Gott möchte, dass du diese Liebe in dir aufnimmst. Kostet die Zeit aus, die euch gegeben ist. Und so steht es in der Bibel. Das heißt, nehmt die Liebe Jesus in euch auf. Komplett. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, damit ihr Früchte trägt für sein Reich, zu seiner Herrlichkeit. Als vor 14 Tagen war ein Freund von mir hier im Impuls, der Christian Gottermann, der ist Gemeindebauer. Und er hat von der Liebe Gottes erzählt. Und er erzählte eine Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Der eine Sohn haut ab und verschwindet, bringt sein Geld durch mit Hurerei und etc., lebt in Saus und im Braus. Dieser junge Mann endet vom Schweinetrog. Also in das absolut Letzte. Wenn wir jetzt bedenken, dieser Mann wäre ein Jude, wäre vom Schweinetrog zu enden, das Allerschlimmste, was an Juden passieren könnte. Absolut unreif. Und sein Herz begehrte, von diesem Dreck, von diesem Schweinefraß zu essen. Und da besann der junge Mann sich und sagte, ich will zurückgehen nach meinem Vaters Haus, nach Gott zurück. So dreckig, wie ich bin, ich muss nicht erst sagen. Ich gehe so zurück und sage zu ihm, Vater, ich habe vor dich und vor dem Himmel gesündigt. Ich will sein wie einer deiner Knechte. Nur sein wie einer seiner Knechte, denn die hatten wir zu essen gehabt. Und dann rennt er zurück und der Vater sieht von Weitem seinen Sohn kommen. Was macht dieser Mann, dieser Patriarch? Rennt los auf seinen Sohn zu und fällt ihn in die Arme und er küsste ihn. Und dieser Junge war mit Schweinemist besudelt wohl. Der war so voll Dreck und so voll Schlamm und so voll Sünde und allen drum und dran. Und Gott sagt, ich gehe dich erstmal waschen. Und dann überlegen wir mal, was ich mit dem mag, mein Kind. Sondern der Vater nimmt ihn in den Arm und herzt ihn und küsste ihn. Und macht ein Freudenfest, dass die Balken sich biegen. Oft habe ich mir die Frage gestellt, warum ist der Sohn eigentlich abgehauen? Denn der hatte ja alles gehabt. Wirklich? Denn er war ja, ein paar Minuten habe ich noch, denn er war ja die Erstgeburt, die Zweitgeburt, der Zweite. Ich glaube, dass die Erstgeburt, der ältere Bruder, ziemlich mies zu ihm war und dann die Schnauze voll hatte. Immer rumzupuckeln, der musste tun, was der ältere Bruder sagt. Oder die Gesetze der Familie, die der Bruder auslegte, waren zu hoch. Vielleicht, also vielleicht. Ja? Und er hat sich gedacht, warum soll ich denn noch hier da zu Hause bleiben? Denn ich lebe ja hier kein Leben mehr. Denn draußen leben sie ja besser als hier bei mir zu Hause in mein Haus, in meines Vaters Haus. Also hat er kurzerhand seinen Vater für tot erklärt und hat sich das Erbe auszahlen lassen. Und ist abgehauen. Und da habe ich mich oft erwischt bei, wie gehen wir mit Menschen eigentlich um? Wenn Menschen hier so weggehen aus der Gemeinde oder aus Kirchen. Oft sagen wir, ja, die haben die Welt nicht gewonnen. Ne? Vielleicht ist auch die Gemeinde, in der sie leben, ein massives Hindernis, ein Glaubensleben auszuleben. Habt ihr euch da mal überlegt? Vielleicht ist der Bruder auch nur abgehauen, weil er die Schnauze voll hatte, weil er ständig unter der Knute stand oder unter Gesetzmäßigkeiten oder keine Ahnung. Vielleicht. Und als der Bruder ja wieder zurückkam, das war toll, haben wir eine Riesenfete, und da kam der erste Bruder zurück vom Feld. Denn der hat ja mal Loch, der arme Kerl, ja, hat die Schafe gehütet und allen drum und dran. Der hat richtig was getan. Mann, der hat den Laden am Laufen gehalten. Mist, der hat gepredigt, der hat Bibelstunden gehalten, der hat alles gehalten, der Kerl. Und dann kommt doch dieser verrückte Kerl zurück, der das ganze Geld mit Huren durchgeprasst hat und wird wieder angenommen, als ob er so ist. Hat er nicht verstanden. Ich glaube, dass der erste Sohn genauso weit weg war wie der zweite Sohn oder auch umgekehrt. Der blieb zwar zu Hause und hat seinen Job gemacht, seine Religiosität, aber er hat es nicht verstanden, worum es ging. Die Geschichte mal so gelesen und so mal hineingeguckt, ist nur ein Vorschlag. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Mut habt, euren Glauben zu leben. Dass ihr Mut habt, das, was euch belastet, wie ein Stein, Tradition oder Gesetzmäßigkeiten, abzulegen. Und wirklich frei zu leben vor Christus. In eigener Verantwortung vor Christus zu leben. Und wenn du das merkst, ich habe es erlebt, frei zu sein. Diese massive Druck von oben, dieser massive Druck aus der Gemeinde auch abzuschütteln. Und allein nur vor Gott zu stehen, in meiner eigenen Verantwortung und gegen die Verantwortung der Gemeinde. Natürlich. Denn sie ist mein Leib. Ich gehöre zu diesem Leib dazu. Sie ist meine Familie. Sie ist meine Hand, sie ist mein Auge, sie ist mein Ohr. Vor 5 Jahren waren wir in Leipzig gewesen. Ich wollte hier aus der Gemeinde abhauen. Das muss ich noch zum Schluss sagen und dann bin ich auch wirklich jetzt fertig. Oder? Gibt dir noch 2 Minuten? Vor 5 Jahren waren wir beide in Leipzig gewesen in einer Tagung für Gemeindebau. Und für mich stand eigentlich schon der Entschluss fest, vor 5 Jahren die Gemeinde hier zu verlassen. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, dass das für mich hier nicht funktioniert. Mit meiner evangelistischen Art, was eigentlich Quatsch war, denn ich kann hier tun lassen, was ich will. Das hat er immer so ganz klar gesagt, passt zwar einigen Leuten nicht, aber ist toll. Ja? Und wir sitzen in Leipzig, waren auf diese Tagung gewesen für Gemeindebau und ich habe Gott gefragt, Herr, willst du, dass ich gehe? Und dann saßen wir beide in Leipzig und sind noch ein bisschen spazieren gegangen, haben uns ein paar Kirchen angeguckt, wo der Aufstand war in Leipzig, wo die vielen Tausende von Menschen rumgelaufen sind und gegen die gewaltfreie Abschaffung der ehemaligen DDR. Wir haben uns alle Plätze angeguckt und abends saß ich im Bett und Herr, du musst mir jetzt sagen, wirklich, ansonsten ich fahre jetzt nach Hause und ich höre auf in dieser Gemeinde. Und abends sagte Gott zu mir, ich will, dass du bleibst. Mit allen Schwierigkeiten will ich, dass du bleibst. Und es ist ja nicht so, dass ich von Anfang an ja keine Schwierigkeiten hatte hier, sondern in den ganzen vielen Jahren, die ich hier war, habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Ich bin immer angeeckt. Und irgendwann macht das einen mürbe, irgendwann macht das einen echt müde. Und Gott hat immer gesagt, du bleibst. Und da an den Abend hat er gesagt, du bleibst. Ich will, dass du bleibst. Du kannst deine Gemeinde nicht im Stich lassen. Und so geht das auch für euch. Lasst eure Gemeinde nicht im Stich. Auch wenn es manchmal echt schwer wird. Wo man manchmal kein Land sieht, bleibt eurer Gemeinde treu. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, eine Gemeinde, eine Familie zu haben. Denn angeblich leben wir in einer kommunikativen Welt. Wisst ihr, was diese kommunikative Welt ist? Die größte Seifenblase, die es überhaupt gibt. Gemeinde und Kommunikation findet hier in diesem Rahmen statt. In dieser Gemeinde statt. Das ist einfach so. Und das ist Familie. Nochmal, ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, auf Veränderung. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, Traditionen beiseite zu schaffen und Türe zu öffnen für Menschen, die so anders sind als ihr. Denn wisst ihr, was noch toll an der ganzen Sache ist? Denn diese Menschen werden euch mit verändern. euren Horizont erweitern. Und warum? Weil Jesus Christus sie genauso liebt, wie er euch liebt. Amen.